Viel mehr zum Sammeln waren dann allerdings die Dosen, die mitgeliefert wurden oder in denen der Kaffee dann auch geliefert wurden. Das sind erstmal Frischhaltedosen, um Kaffee gut zu lagern. Die haben aber in der Regel auch allen Zweitnutzen. Zum Beispiel, das sieht man jetzt hier vorne, ist dann an der Seite noch eine Skala drin. Du kannst also draufgedruckt oder eingeprägt dann Mehl hinter da rein tun oder den Reis darin lagern. Also du hast nicht nur das Kaffeepaket bekommen, sondern einen Zweitnutzen für den Haushalt.
Das zeigt, wie viel die damaligen Macher von der deutschen Seele verstanden haben. Weil das kam bei meiner Mutter hundertprozentig passgenau an. Erstens, du hast was dazu gekriegt. Ne? Nicht nur Kaffee, sondern auch noch eine Serviette oder so eine Dose. Und das Wichtigste damals war, es musste praktisch sein. Ja, und eben nicht nur Kaffee, sondern auch noch so eine Dose. Und ihr hattet ja dann auch ein gewisses Geschick. Hier haben wir wieder so Flower Power, hier so ein Blumending, auch immer so den Zeitgeist in der Gestaltung.
5 Tassen täglich, der Tchibo Podcast.
Jahre Tchibo. Zweiter Teil unserer Podcast-Reise durch die Geschichte der BRD und Tchibo. Ja, ist immer noch unsere Jubiläums-Podcast-Folge. 100 Folgen gibt's mittlerweile von 5 Tassen täglich. Und beim zweiten Teil machen wir jetzt, finde ich, die zweite Shampoospulle auf, oder? Ich bin Ralf Potzus und wieder sind bei mir Hajo Schumacher und Arndt Liedtke am Start. Hajo ist Journalist, Autor und Podcast-Moderator und Arndt ist der Direktor der Unternehmenskommunikation bei Tchibo. Tchibo und die Bundesrepublik, die gehören einfach zusammen. Beide sind in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden. Ja, und wir machen jetzt weiter mit unserer munteren Geschichtsstunde des Kaffees quer durch die Bundesjahrzehnte.
Dann können wir auch noch mal zum Anfang zurückkommen. So 51 bis 81 sieht man hier diese, ja, ich sage immer Geschirrtücher, die Kaffeetücher. Ja, damit ging es ja mal los. Alles begann mit der bahnbrechenden Idee, Kaffee per Post zu versenden. Vielleicht kannst du noch was zu diesem Ursprung noch mal sagen, Arndt.
Also der Ursprung, von Anfang an gab es zum Kaffee etwas dazu. Sogenannte Premiums nennt sich das. Also du bist etwas dazu geschenkt. Und was wir hier sehen, damit fing das so richtig an, das sind Schnupftücher, das sind Geschirrtücher. Das sieht ja aus wie so ein etwas übergroßer Waschlappen.
Ich hatte das als Kind geliebt. Meine Oma hatte das immer. Ne? Die Taschentücher, wo du einmal reinschneuzt und dann ab in die Wäsche. So irgendwie. Ja, ne? Der Wahnsinn. Und ich hatte das dann immer als Schnuffeltuch zum Nuckeln. Das hing dann immer so runter bei mir. Die habe ich geliebt von meiner Oma. War wahrscheinlich auch von Tchibo was dabei.
Das ist gut möglich, denn der Kaffee war in diese Tücher eingenäht. Also das Kaffeepaket wurde eingenäht in so ein Tuch und kam dann damit zusammen nach Hause. Du hattest also zusätzlich noch ein Küchentuch, ein Geschirrspültuch, ein Schnupftuch.
Und gerade früher hat man sich wahrscheinlich über jede Beigabe gefreut.
So. Ja, und auch die, du siehst ja hier die unterschiedliche Gestaltung, ne? Also teilweise sehr funktional, dann hier mit den floralen Mustern, dann auch mit dem Tchibo drauf.
Dann so die typischen Ralfi-Schnuffeltücher mit den ganzen lustigen Pflanzen und Blumen und sieht aus wie Seide fast so.
Auch so ein bisschen was fast schon zum Sammeln.
Ja.
Viel mehr zum Sammeln waren dann allerdings die Dosen, die mitgeliefert wurden oder in denen der Kaffee dann auch geliefert wurden. Das sind erstmal Frischhaltedosen, um Kaffee gut zu lagern. Die haben aber in der Regel auch allen Zweitnutzen. Also zum Beispiel, das sieht man jetzt hier vorne, ist dann an der Seite noch eine Skala drin. Du kannst also draufgedruckt oder eingeprägt, du kannst also auch dann Mehl hinter da rein tun oder den Reis darin lagern. Also du hast nicht nur das Kaffeepaket bekommen, sondern einen Zweitnutzen für den Haushalt.
Das wurde auch gleich von Anfang an so mitgedacht.
Das wurde so mitgedacht, das wurde so.
Und sehr nachhaltig und übrigens schon.
Das zeigt, wie viel die damaligen Macher von der deutschen Seele verstanden haben. Weil das kam bei meiner Mutter hundertprozentig passgenau an. Erstens, du hast was dazu gekriegt. Ne? Nicht nur Kaffee, sondern auch noch eine Serviette oder so eine Dose. Und das Wichtigste damals war praktisch. Es musste praktisch sein. Heute würde man sagen Dual Use, also einen zweiten Nutzen. Ja? Und eben nicht nur Kaffee, sondern auch noch so eine Dose. Und ihr hattet ja dann auch ein gewisses Geschick. Hier haben wir wieder so Flower Power, hier so ein Blumending, auch immer so den Zeitgeist in der Gestaltung. Ne? Die ersten, heute, ja, darf man Tupper sagen, gibt's die überhaupt noch? Sind die nicht insolvent oder so? Aber so Frischhaltedosen, Plastik, wo man dann so zudrücken und vielleicht auch noch so ein bisschen vakuumieren konnte.
In den coolsten Retrofarben, schaut euch diese, was ist das, eine Kuchenform?
Meine Mutter hatte da Garne drin, die hatte da tatsächlich
Garne, ja.
Nee, und Stickgarne drin, aufbewahrt. Das ist total irre.
Hier ist so ein Eierschoner. Also so ein, das ist eine Henne, auch so als Tuch oder so, also zum Überstülpen. Ja. Dann kann man da so ein Sechserpack Eier darunter packen. Hat eigentlich gar keinen Nutzen.
Aber warm halten.
Und so entwickelte sich das über die Jahre. Aber es war immer die Zugabe. Ne? Es war jetzt nicht, es wurde nicht einzeln verkauft. Und dann kam das Jahr 73. Und dieses Buch. Wir stehen jetzt hier vor einem, können wir auf dem Schaubild sehen, wir dieses Buch Kochen heute.
So. Mit der Weihnachtsdose.
Die Stollenplatte.
Und die Umhängetasche.
Und dieses Kochbuch, das sollte auch mitgegeben werden zum Café. Und da hatte dann aber die deutschen Buchhändler etwas gegen.
Komisch.
Und haben dagegen geklagt.
Wir reden von 800.000.
Ne? Ja, pass auf. Wir wollten, die hatten wir da liegen. Ne? Wir wollten diese 800.000 sollten mit zum Kaffee gegeben werden.
Und dann, das ist ein Schinken. Das ist nicht hier 3 Seiten Kochtipps, sondern das ist ein Telefonbuch von der Größe her, was man eben als Beigabe dazu liegt. Ja?
Hammer. Und ich wette mit dir, das Ding steht heute, und dieses Buch steht heute noch in ganz, ganz vielen Haushalten.
Es kommt mir bekannt vor irgendwie
auch. Also was passierte? Das Gericht sagte, nee, geht so nicht. Und dann, okay, jetzt haben wir 800.000 Exemplare drum liegen, dann verkaufen wir die halt. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche diese 800.000 Kochbücher verkauft, schnell nachgedruckt, nochmal 700.000 in den darauffolgenden 3 Wochen. Also insgesamt 1,5 Millionen von diesen Büchern innerhalb eines Monats verkauft. Und wenn man jetzt einfach mal vergleicht, die großen Autoren der damaligen Zeit, Simmel, 180.000 hat er da verkauft. Solzhenitsyn mit 250.000. Däniken, 250.000.
Hildegard
Knef.
Ja, der geschenkte Gaul.
200.000. Ja. Und wir kommen mit unseren 1,5
fast das Zehnfache, ne? Ist der Hammer.
5 Millionen.
Und dann habt ihr die Welle weitergeritten. Das Heimwerkerbuch, das Handarbeitsbuch, ja, das Salatbuch.
Ja.
Ja. Das Lexikon.
Das Salatbuch Hammer. War wahrscheinlich irgendwann das Ende. Da hört es dann auf und so. Und der Deutsche hat eher gesagt, naja, Salat, das ist doch nur so eine
die
Beilage.
Die Grillbibel fehlt eigentlich
noch. Aber bei Kochen heute, bei dem Ursprungsbuch, was sich so sensationell verkauft hat, da ist ja noch der Beisatz Feinschmeckers großes Grundkochbuch. Ja. Und man sieht natürlich den Sonntagsbraten auf dem Titelbild. Und das ist natürlich dann damals von der Zeit her passend gewesen für, das muss ich haben. Ich will diesen Braten haben.
Richtig. So. Und das war dann wirklich der Start, von dass man gesagt hat, jetzt machen wir Non-Food, strukturiert, wir planen das. Erstmal alle 14 Tage und dann ab Mitte der 90er tatsächlich in diesem wöchentlichen Wechsel, also jede Woche eine neue Welt, mit bis zu 30 verschiedenen Produkten aus ganz, ganz vielen Sortimentsbereichen. Wir haben es in der Filiale gerade gesehen, Kinder, Gummistiefel, Regenstiefel, bis hin zu elektronischen Geräten, bis hin zu Tonnen- und Küchengeräten, bis hin zu Damen-Oberbekleidung. Also ist 75% dessen, was man so im Non-Food-Bereich kaufen kann, was da angeboten wird, haben wir irgendwann im Laufe des Jahres auch mal bei uns im Sortiment.
Schibo hat rechtzeitig den Braten gerochen.
Und es war immer auch als Subtext die heile Familie. Ne? Also es wurde gekocht, man saß natürlich zusammen am Tisch. Die Sachen wurden, wenn sie nicht aufgegessen wurden, konnte man sie dann nochmal einfrieren in euren Aufbewahrungsdosen. Ja. Für die Kinder was. Also es war auch so eine heile Welt, die ihr transportiert habt.
Wie gesagt, immer dicht an den Konsumenten dran. Ne? In dem, wie du gerne zu Hause leben möchtest und was du gerne machen möchtest.
Ne? Hier steht auch auf einem Plakat bei einer weiteren Vitrine, fast zweimal um die Erde würden aneinandergereiht die Tassen Chibo Gold Mokka reichen, die in einem Jahr getrunken werden.
Ja.
Das war damals 1957 Deutschlands meistgetrunkene Kaffeemischung.
Ja, wie viele Fußballfelder sind das? Oder wie viel mal das Saarland? Das sind ja normalerweise die einen.
Oder was natürlich auch gern genommen wird, wie viele musst du übereinander stapeln, damit du den Eiffelturm hast?
Ja, genau.
Da darf man sich nicht zu schade sein.
Da sind wir ja schon beim Eiffelturm.
Da ist er, genau, da ist
Eiffelturm. 60 Mal die Höhe des Eiffelturms. Ja. Alle Tassen Chibo Goldmacher.
Ja.
Hammer.
Und hier, das ist ja auch so eine Waage. Das ist ja auch
die Küche,
das ist 1976 schön, ja. So eine kleine Plastikwaage in Knallblau. Ein
Haushalt.
Ist jetzt auch schon wieder der letzte Schrei. Würde man jetzt so zu Hause sofort haben wollen, wie geil sieht denn dieses Retro-Ding aus einfach. Ne? Eigentlich könntet ihr jetzt, ich weiß nicht, wie viel Zeug ihr davon noch habt, oder ob das die letzten sind, die man hier ausstellt, könntet ihr jetzt mit so einer Retro-Welle noch richtig gut Zeug verchecken.
Ich glaube auch. Aber man muss auch sagen, diese TCMs, die gingen auch schon immer steil. Ne? Die haben sich dann auch gerne mal, heute würde man sagen, in Plagiatsgefahr begeben. Guck dir mal bitte die Uhren an. Wenn das jetzt nicht irgendwie auch als Vorbild ein etwas teureres Schweizer Chronometer hat. Das ist eine Omega Speedmaster, die kenne ich sogar. Ne? Also Das sind jetzt
nur, dass die hier 39,95
gekostet haben. So, das ist der Unterschied. Aber es gab ja auch hier und da mal so kleinere Rechtsstreitigkeiten, dass es hier so, das dürft ihr nicht oder da seid ihr zu dicht dran. Oder ja,
das hast du hier bei dieser Rolex, ne? Die wollten wir.
Das hat es ausgesprochen.
Das ist eine Original-Rolex.
Ja, stimmt.
Das Chibu ist eine wirkliche Rolex.
Ja.
Die wollten wir verkaufen und dann hatte aber Rolex was dagegen. Und
dann komisch. Überwältigender Ansturm steht hier. Chibu verschenkt Rolex-Uhren.
Ja. Ja.
Rolex hatte was dagegen.
Aber Marketing können sie.
Aber nochmal zu deinem Punkt. Also es ist natürlich so, wenn du 3000 Produkte jedes Jahr machst,
klar,
aus diesen verschiedensten Produkten, dann kommst du auch schon mal in die Nähe etwas, was es woanders gibt. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber das ist nicht Geschäftsprinzip.
Nein, das nicht. Aber es zeigt einfach auch, wie dicht ihr dran wart.
Natürlich, klar, natürlich.
Die Umhängeuhr wiederum, die ich da sehe, die hat sich dann nicht so durchgesetzt.
Ja, die kommt wieder.
Aber
die Medaillonuhr.
Was hast du denn da am Hals? Das ist die Umhängeuhr.
Ja.
Und wieder auf dem Schulhof verprügelt.
Die trägt Taylor Swift jetzt auch.
Ja, dann würde es funktionieren. Also es kommt auf die Werbeikone an. Ich habe vorhin einmal beim Durchgehen hier durchs Museum Helene Fischer gesehen.
Richtig.
Die hättet ihr auch mal als Werbefigur.
Ja.
Interessant, wer dann alles am Start ist. Also auch das Lebensgefühl damals, schon ein paar Jahre her, wo sie so den deutschen Schlager wieder so zurückgeholt hat. Junge Leute füllen die Hallen bei Helene Fischer. Hattet ihr sie gleich auch tatsächlich wieder als Werbeträgerin?
Richtig. Und sie hat nicht nur als Werbeträgerin, sondern sie hat auch einen Tag lang in einer Filiale undercover gearbeitet.
Nein.
Ja, und es ist ganz interessant zu sehen, wie, also sie war jetzt nicht verkleidet oder mit irgendwelchen Perücken, sondern sie war sie. Aber wenn dann die Kundinnen in die Filiale kommen, dann stehen sie plötzlich vor Helene Fischer. Manche reagieren verhalten und tun so, als würden sie nicht erkennen. Andere kennen sie auch gar nicht und lassen sich ganz normal dort beraten. Aber es war ganz interessant zu sehen. Gibt es wahrscheinlich noch irgendwo bei YouTube noch einen schönen Spot zu. Lass uns doch vielleicht einmal hier rübergehen, nochmal zu einem ganz anderen Bereich.
Ja.
Diese Mehrtastenröstung 241. Das war in der Tat eine Geschichte Anfang der 80er Jahre. Mit einem anderen Röstverfahren war es möglich geworden, das ist ein bisschen technisch jetzt, aber die Bohne wurde beim Rösten einfach mehr aufgetrieben. So. Und dadurch hattest du eine höhere Extraktionsrate. Du konntest also mit weniger Kaffeemehl die gleiche Menge Kaffee extrahieren.
Das neue Pfund.
So, und da war die Idee, man geht eben von dem klassischen 250 Gramm, 500 Gramm, 1 Kilo runter auf 200, 400 und 600 Gramm. Und dann kann man den Kaffee natürlich das einzelne Paket günstiger anbieten, weil man bekommt ja mehr Kaffee raus.
So. Und hier ist eine Comic-Bohne, die ist riesengroß. Die anderen sind alle so neidisch und sind normal groß, also in diesem Fall klein. Dann steht da drunter, wie ich durch Chibos neues Röstverfahren die größte wurde.
Ja. Richtig.
Chibos allerdings mit Deppenabos drauf. Ein Punkt Abzug.
Ja, das ist mit dem S, das würde man heute natürlich nicht mehr machen. Das ist völlig richtig. So, nur, was passierte? Und das ist mal ein Beispiel, wo du zwar etwas Gutes machen möchtest für den Kunden, wo du dann aber doch nicht dicht genug dran bist am Kunden, weil der Kunde sagt, Moment mal, ein Pfund ist doch ein Pfund und nicht 400 Gramm.
Genau, die wollen uns Bescheid.
Da ist irgendwas.
Ja,
so.
Und ich habe das immer geahnt.
Ich höre nur meine Eltern.
Ja, genau.
Und das war natürlich nicht besonders abträglich für den Umsatz und für den Absatz. Aber, und das zeigt dann auch wiederum die Möglichkeit und Stärken eines Familienunternehmens. Innerhalb von wenigen Wochen wurde es zurückgedreht und national plakatiert. Ihr Pfund ist wieder da.
Und zwar riesengroße Werbeplakate. Hier sehen wir so ein Foto.
Also so ein bisschen wie Mercedes und der Elchtest. Ne? So, wir haben verstanden.
Ja.
Wo sie auch gesagt haben,
ihr Pfund ist wieder da.
Chibo, Punkt.
Und damals,
Hammer, oder?
Damals gibt's den einzigen öffentlichen Auftritt eines der Eigentümer, nämlich Michael Herz, der damals tatsächlich ins Fernsehen gegangen ist und die Kunden um Verzeihung gebeten hat. Er hat gesagt, wir haben zugehört, wir haben sie verstanden und es gibt jetzt ohne sie, liebe Kundinnen und Kunden, geht es nun wirklich nicht. Deshalb gibt es nur eins, das Pfund muss zurück. Ihr Pfund ist wieder da.
Und was ist das für eine Werbekampagne? Man sieht hier Bilder aus einem Zirkus.
Da wurde das gelaunt. Das war die Veranstaltung, wo den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieses neue Produkt vorgestellt wurde. Und wahrscheinlich auch unseren Kunden im Bäckerhandwerk, die Chibo Regale bei sich in den Läden stehen haben.
Blöde Frage. Wie hat die Kundschaft reagiert? Haben die sich dann abgewendet und sind zu einer anderen Marke hin? Oder war dieses Versehen plus Entschuldigung plus Reue vielleicht sogar ein Kundenbindungsinstrument?
Also ich glaube, dass de facto ist es so gewesen, wie du beschreibst. Die Leute sind alle wieder zurückgekommen. Und Chibo ist ja damals schon Marktführer, ist heute noch Marktführer. Also sie haben es uns verziehen. Aha. Und ich glaube schon, es ist, glaube ich, richtig, jeder macht mal einen Fehler. Ja. Und wenn du dann dich öffentlich hinstellst und sagst, das war jetzt nicht gut, tut uns wirklich leid, ja, das machen wir jetzt besser, dann gutieren das die Menschen auch. Das, glaube ich, ist eins der wesentlichen Grundlagen für gute Unternehmensführung, dass du auch zu dem stehst, was du verbockst.
Hat
und nicht versuchst, dich da irgendwie rauszuwinden.
Hat sich komischerweise bis in die Politik noch nicht ganz rumgesprochen.
Nee, wäre aber eine Empfehlung.
Aber ja, ich finde, und ich meine, Ralf hat es ja gesagt, diese Plakate, riesengroß, ihr Fund ist wieder da in Schiebo. Da fehlt ja nur noch so Entschuldigung und ein paar Tränen.
Das kostet ja auch irre viel Geld, so eine riesengroße Plakatkampagne deutschlandweit aufzusetzen.
Ja, und vor allen Dingen, erstens hast du diese, das Fund ist jetzt nicht mehr das Fund-Kampagne, die ja auch nicht billig war. Ja. Und dann die Entschuldigungskampagne, um den alten Zustand wieder herzustellen.
Arndt, du wolltest mit uns zu der großen Vitrine gehen, wo die ganzen Kaffeemaschinen drin sind.
Ja.
Und nicht nur Kaffeemaschinen sind drin, sondern auch Schallplatten.
Geil. Ja,
gut, aber auf geht's mit Lust und Laune. Was ist das denn?
Das ist die Pico-Schallplatte. Das war Werbung. Ne? Das war zum Launch der Pico. Aber das ist vielleicht ganz interessant. Pico hier, das ist die erste Espresso-Maschine auf dem deutschen Markt. Mhm.
Und das kann ich nichts falsch machen. Es gibt einfach nur einen An- und Ausknopf.
Ja, cool. Perfekt. Und mit einer ganz überraschenden Technik. Da ist nämlich eine Zentrifuge drin. Also du musst ja, um Espresso zu extrahieren, musst du ja sehr hohen Druck haben. Und den erzeugt man heute mit speziellen Pumpensystemen. Hier ist so eine Salatschleuder drin quasi. Ah. Ja? Und du legst also das Kaffeemehl da rein und dann wird die angeschmissen. Und durch diese Rotation kommt der Kaffee auf den Druck und presst durch das Mehl durch. Davon haben die damals, unsere Vorgänger, in Mitte der 80er Jahre, innerhalb von wenigen Wochen 1 Million Stück verkauft. Das war so die erste wirklich erfolgreiche Espresso-Maschine.
So groß wie ein Fußball, nur als Quadrat. Und das könnte ich mir auch beim Camping sehr gut vorstellen. So
tatsächlich. Und es hat ja so ein bisschen diese Formsprache von Dieter Rams, braun, dieses klare, ganz schnörkellose. Klar. Ja. Wann war das? 70er?
Nee, das Anfang der 80er.
Mitte der 80er,
ja, passt. 80er Jahre, ne?
Ja, ja.
Und dann ging das immer so weiter. Dann haben wir ja Anfang der 2000er die Cafissimo gelauncht und dann 2016 die Cubo. Also wir haben immer auch neben dem klassischen Kaffee diese Maschinen weiterentwickelt.
Hier gibt es auch so eine ganz traurige Pico. Das ist ohne Farbe.
Ohne Farbe. Das ist ein Ausstellungsmuster, damit du siehst, was drinnen ist. Damit du diese Zentrifugaltechnik, da kannst du sie erkennen.
Könnte es auch so ein Star Wars Raumschiff sein, als Spielzeug irgendwie so. Arndt, ich komme immer wieder zurück in die 50er Jahre. Das ist der rote Faden, der Anfang. Man sieht ihn halt auch überall, deswegen triggert das immer so auf mich ein. Wie ist es denn mit den Vertriebswegen dann weitergegangen? Wir haben es schon gesehen mit den Tüchern, mit dem Kaffee, mit den Beigaben und so weiter. Aber es ist ja irgendwann ein Großhandelsunternehmen daraus geworden.
Ja, also nach dem Start, als wir sagten es ja bereits einmal, als Mail-Order-Business und dann der Schritt in die Filiale hinein, 55, wo wir dann 3 Jahre später schon 77 Filialen hatten, dann in 65 schon 400 Filialen. Heute sind es europaweit gute 900 Filialen. Kam dann ein Schritt, wo wird überall Ware gekauft und konsumiert, die was mit Kaffee zu tun hat. Und da ist natürlich der Schritt zum Bäcker oder zum Konditor relativ nah. Also war die Idee, wir gehen in Konditoreien, in Bäckereien, stellen dort ein Schieboregal rein, die sogenannten frische Depots. Und diese frische Depots bei Bäckereien und Konditoreien wurden dann später auch, Mitte der 80er Jahre, in den Lebensmittelhandel übersetzt. Also was wir heute kennen, die Regale bei den großen Lebensmittelketten mit Schiboprodukten, Kaffee und Non-Food, kommen auch aus dieser Idee des Frische-Depots heraus. Also jetzt haben wir mittlerweile 3 Vertriebswege. Wir haben die eigenen Filialen, wir haben den Versand, wir haben die Depots im Lebensmitteleinzelhandel und wir haben den Kaffeeservice für Hotels, für Restaurants und so weiter. So. Aber der Kern über die ganzen Jahre war immer die Filiale, weil da die meisten Konsumenten und Konsumentinnen den Kontakt hergesucht und die Menschen, die dort arbeiten, sind immer ganz entscheidend für uns gewesen. Und ich habe vor ein paar Wochen, bin ich nach Bremen gefahren und habe dort die Familie Schlacke besucht, weil die Familie Schlacke ist mal eine ganz andere Schiebo-Familie.
Familie Schlacke, moin!
Moin, genau. Meine ganz andere Schiebo-Familie. Das ist nämlich die Vater, Mutter, Kind. Die Tochter ist die Leiterin einer unserer neuesten und modernsten Filialen, nämlich in Bremen. Direkt in der Nähe der Liebfrauenkirche. Und der Vater war im Depot Außendienst. Der hat also in der ganzen Region Bremen er ist jetzt vor kurzem in Pension gegangen, aber bis dahin hat er den Außendienst in den Depots gemacht. Und Mutter Schlacke ist in einer Prozente-Filiale.
Die nehmen das mit dem Familienunternehmen sehr ernst.
Auch so, die sind auch eins. Bis hin zu ihrem Briefkasten zu Hause, der auch Schiebo gebrandet ist. Und die Geschichte haben sie mir auch erzählt.
Zu Hause gibt es natürlich, wenn sie die Schränke aufmachen, das ist alles mit Tchibo, ne? Und am Briefkasten hängt die Bohne seit 30 Jahren groß dran. Wir haben eine dicke Tchibo-Bohne am Briefkasten dran, damit ja selbst der letzte Briefträger weiß, dass die Tchibo-Post dahin gehört. Und das ist schon ein markantes Zeichen, wenn die Almans vorbeifahren und die Tchibo-Bohne am Briefkasten sehen. Die bleibt auch noch 100 Jahre hängen, solange der Briefkasten hängt. Also Tchibo ist eigentlich bei uns auch überall und wir sprechen drüber. Ich weiß, was bei denen passiert. Die wissen natürlich auch, was bei mir passiert.
Jetzt mal ein bisschen Lebenshilfe. Wie ist das denn da mit der Work-Life-Balance? Man muss ja auch mal abschalten können zu Hause.
Ja, also ich sag mal so, auch wo unsere Tochter noch zu Hause gewohnt hat, man hat sich dann mittlerweile ein Kontingent gesetzt. Und dass man dann gesagt hat, okay, so, das ist jetzt so der Rahmen, da wird dann einmal ausgetauscht. Und ja, aber eigentlich sind wir drei auch wirklich dann so, wo man dann wirklich an einen Punkt kommt und dann merkt so, okay, jetzt haben wir den Tag abgearbeitet, jetzt ist gut, dann ist auch wirklich ein Cut. Wir reisen, wir fahren viel Fahrrad und das sind dann auch wirklich, sag ich mal, so die Zeiten, da ist dann Tchibo außen vor. Es sei denn, man macht natürlich einen Stopp in einer Stadt und möchte eine Tasse Kaffee trinken, ja. Dann wird natürlich Tchibo gesucht, weil da weiß man, was man hat.
Wenn Sie so seit 30 Jahren oder drei Jahrzehnten Tchibo-Gewächse sind, wie viele Tassen Kaffee trinken Sie denn so am Tag?
Also ich würde sagen, die Summe kann man eigentlich gar nicht zählen. Ich glaube, die ist so groß. Also am Tag jetzt natürlich nicht mehr, aber wenn man so unterwegs ist, sind das schon einige Tassen, die man mit den Marktleitern trinkt, beziehungsweise auch in der einen oder anderen Filiale, um die Filialen nochmal zu besuchen. Vielleicht sind es so 8 bis 10 Tassen.
Trotz des Kakaos heute Morgen?
Ja, aber ich bin so ein Süßer. Ich trinke gerne einen Kakao dazwischendurch mal gerne mit. Also der Kakao ist ja auch sehr gut bei Tchibo. Natürlich. Das muss man ja auch erwähnen. Wir sind ja nicht nur auf einem Bein mit Kaffee unterwegs, sondern mit dem Kakao auch.
Und Sie auch? Kaffee oder Tee?
Beides in der Tat. Beides in der Tat. Ich starte morgens wirklich klassisch mit meiner Tasse Tee. Und ja, also ich sag mal, aber spätestens ab 11 Uhr muss dann der Kaffee her. Und das geht dann also auch wirklich bis abends. Und ich habe auch kein Problem damit, abends um 8 Uhr noch eine schöne Tasse Tchibo-Kaffee zu trinken.
Geht mir ähnlich. So, der Flat White hier. Auch die anderen sagen wir, moderneren Kreationen auch dazu, oder?
Ja, tatsächlich bin ich absolute Tchibo-Kaffee-Lover. Also ich trinke so ungefähr 5 Tassen am Tag. Ich mag aber auch ganz gerne klassisch unseren Filterkaffee, der frisch aufgebrüht wird. Aber auch gerne mal einen Flat White oder jetzt bei der Jahreszeit auch mal einen Eiskaffee-Latte oder unsere Sommergetränke. Auch super lecker.
Also richtig mit Leib und Leben fürs Unternehmen aktiv irgendwo, ja. Krass. Und da habt ihr mehrere Beispiele. Das ist jetzt ein Beispiel, Familie Schlacke, wo du persönlich da warst. Aber das gibt es im Laufe der Jahrzehnte viel bei Tchibo, dass so die ganze Familie in verschiedenen Positionen irgendwie für das Unternehmen arbeitet.
Richtig. Genau. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in den Ländern, wo der Kaffee angebaut
mittlerweile
wird.
Auch, natürlich. Also der große nächste Entwicklungsschritt der Firma war natürlich 89-90, Fall der Mauer, Fall des Eisernen Vorhangs. Und da sind wir sehr schnell in Richtung Osten expandiert, nach Polen, Tschechien, Ungarn, die Slowakei. Wir sind heute in der Türkei, also wir sind heute in 8 Ländern in Mittel- und Zentraleuropa vertreten, so wie man es in Deutschland kennt. Nämlich mit diesem Vertriebssystem und mit den Produkten.
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben ja Mr. Pitti gesehen, wie er, naja, schon so ein bisschen im Stil eines Kolonialherren wahrscheinlich durch eine afrikanische Plantage schreitet und mit kritischem Blick die Qualität kontrolliert. Wir hatten es mit eurem ganz frühen Werbesymbol, dem Tchibo. Ihr habt natürlich eine Verantwortung für die Menschen, die den Kaffee pflücken.
Ja.
Und ich glaube, das war nicht von Anfang an so, dass man sich da viel drum gekümmert hat, um sowas wie soziale Verantwortung, Lieferketten, ich weiß nicht, was da alles dranhängt. Ihr seid ein globales Unternehmen und ihr habt eine Verantwortung.
Ja, das ist ja nicht nur Kaffee, sondern das ist natürlich auch die ganze Herstellerindustrie für die Non-Food-Produkte, die ja sehr stark in Asien liegt, auch in der Türkei, auch in Europa. Wir beziehen auch 10% unserer Non-Food-Produkte aus Europa, weil ja, vieles kommt natürlich aus Asien. Du hast recht, also man muss in der Tat mit zwei Winkeln da drauf gucken. Der eine ist, der Gründer hat den direkten Weg für sich als die Art und Weise beschrieben, wie er Kaffee nach Deutschland bringen will. Das heißt, wir haben eigene Plantagen, aber die reichen natürlich nicht aus, um den ganzen Kaffee herzustellen. Aber es ist schon was anderes, wenn man selber an Ort und Stelle Plantagen hat und auch weiß, wie es dazugeht, wie er transportiert wird, wie er geröstet wird, wie er verkauft wird. So. Das heißt, dem Unternehmen war immer schon bewusst und klar, wie die Situation vor Ort ist. Unsere Einkäufer sind immer schon direkt dorthin gefahren, haben geschaut, wo der Kaffee herkommt. In den 60er Jahren, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren immer schon. Also das Bewusstsein dafür oder das Wissen darüber war immer schon da. Aber man ist natürlich früher mit diesen Themen auch anders umgegangen. Man hat schon gesagt, es gibt Verträge, es gibt Regelungen, wie es sein soll. Und da steht es doch schwarz auf weiß und es wird eingehalten und ist es schon gut so. Was sich geändert hat Anfang der 2000er Jahre ist, dass man begriffen hat, dass es nicht damit getan ist, dass man es in irgendwelche Verträge reinschreibt, sondern dass man wirklich auch aktiv werden muss vor Ort. Und zwar nicht nur, indem man einfach nur irgendwie Siegel kauft und auf die Verpackung macht, sondern dass man selber hingeht, selber investiert und an Ort und Stelle an den Bedingungen, ob das jetzt soziale Bedingungen sind oder Umweltbedingungen, selber arbeitet. Und das machen wir sowohl im Non-Food-Bereich als auch im Kaffeebereich mit verschiedenen Projekten und auch recht erfolgreich und auch im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig, sodass wir heute sagen können, dass wir natürlich nach wie vor auf dem Weg sind, ein nachhaltiges Unternehmen zu werden, aber auf diesem Weg sind wir schon ganz gut vorangekommen. Wir wollen jetzt nicht alle Zahlen hier, ihr habt in den 100 Podcast-Folgen haben wir ganz viel schon darüber geredet und ganz viele Fakten auch dazu vermittelt. Aber wenn du sowas nimmst wie unsere Baumwolle ist zu 100% nachhaltig angebaut, ne, zum Beispiel. Wir haben,
was nicht für jeden Anbieter in Deutschland zutrifft.
Anbieter zutrifft. Wir haben Programme in Bangladesch, also wir haben sie initiiert und haben dann Partner dafür gefunden, für die Gebäudesicherheit und damit da nicht mehr so schreckliche Dinge passieren wie Rana Plaza etc. Mhm. Und also die Liste ist sehr lang. Die Liste, die wir zu erledigen haben, ist aber auch noch sehr lang. Mhm. Deshalb sind wir nach wie vor da sehr aktiv mit unseren Nachhaltigkeitskollegen, Kolleginnen hier im Haus, die daran arbeiten. Und insofern, das Wissen darüber war schon immer da. Das Bewusstsein, dass man selber es ändern muss, das waren wir jetzt seit 20 Jahren so. Und in dieser Zeit haben wir auch eine ganze Reihe schon Dinge erreicht und versuchen auch möglichst viele mitzunehmen. Wir haben uns ja sehr aktiv für das deutsche Lieferkettengesetz eingesetzt, weil wir gesagt haben, es ist höchste Zeit, dass etwas unternommen werden muss. Aber es kann nicht so sein, dass nur einige investieren und die anderen fahren einfach nur mit. Das darf nicht sein.
Ich bin ja im Nebenberuf gelegentlich auch nochmal politischer Journalist. Das täte mich ja mal interessieren. Es gab eine ganze Reihe von Unternehmen, die aus verschiedensten Gründen gesagt haben, dieses Lieferkettengesetz ist irgendwie unrealistisch oder können wir nicht. Also so wie immer, wenn ein neues Gesetz kommt. Ihr rennt vorne weg und sagt, ja, haben wir immer schon gefragt. Da macht ihr euch ja nicht nur Freunde mit in der deutschen Wirtschaft, oder?
Nee, sicherlich nicht. Aber es ist natürlich notwendig, dafür dann auch einzustehen. Wobei du auch ganz klar sagen musst, gewisse Auswüchse, wie wir sie dann jetzt im Nachhinein gesehen haben beim europäischen Lieferkettengesetz mit einer überbordenden Bürokratie dahinter, die sind dann auch wieder nicht richtig. Das sagen wir dann aber auch. Da nutzen wir dann den Kontakt, den wir haben, das auch entsprechend zu formulieren. Da sind wir auch nicht mit einverstanden. Nichtsdestotrotz ändert das ja nicht an der Notwendigkeit, etwas zu tun. Mhm. Aber Bürokratie hilft dann auch nicht daran, was zu tun, sondern die beschäftigt und die bindet einfach Ressourcen an Stellen, wo sie nicht gebunden werden sollten.
Also ein Beispiel der Bürokratie, jetzt musst du halt einfach mal belegen, wie umweltfreundlich hast du heute ausgedruckt, wie viele Zettel und das druck doch bitte mal aus, schick es uns zu.
Als 12-Mann-Unternehmen, ne? Oder Frau.
Ja, und das ist so ein Beispiel für die Bürokratie. Es war gut gemeint und am Ende, warum muss es wieder so bürokratisch werden?
Ich habe einen Dienstwagen, der Dienstwagen ist ein Hybrid. Es ist nicht so, dass unsere Flottenmanager für einfach mal pauschal für die gesamte Chibo-Flotte den CO2-Verbrauch darstellen müssen, sondern sie müssen individuell auf jedes Auto runtergebrochen. Also wie viel Kilometer fahre ich? Wie ist die Mischung zwischen Elektro bei mir und Diesel? Und das wird genau, das ist natürlich, es bringt ja am Ende des Tages niemandem etwas. Ich bemühe mich schon, ich bin heute Morgen hierhin 126 Kilometer gefahren. In meinem Hybrid habe ich davon...
Schnell 100, oder Strecke?
Ich habe 120 gebraucht. Nee, 80 in der Geschwindigkeit. Ah. Ich habe 120 Kilometer von diesen 126 Kilometern bin ich elektrisch gefahren. Ja. Weil ich es richtig finde. Weil ich nicht den Hybrid mit den Steuervergünstigungen habe, um hinten das Kabel unausgepackt im Kofferraum liegen zu lassen.
Genau, weil die Dinger werden immer größer. Dann denkst du, das kann doch kein E-Auto sein. Dieser Panzer da irgendwie. Ne? Ja, aber der wird dann mega gefördert. Und die meisten Leute, das liest man ja auch in so Studien, fahren den ganz normal als Benziner oder Diesel oder so.
Aber wann bietet Chibo das E-Auto in seinen
Hatten wir schon.
Achso, Entschuldigung.
Wir haben sogar schon das E-Boot. Ich bin damit gefahren.
Also, Hajo, du weißt, neben Kaffee und Non-Food-Artikeln, wir waren der Pionier bei, bei günstigen Mobilfunk.
Ich weiß, mit O2 zusammen.
Ja, wir haben viele, viele Jahre Reisen verkauft.
Zahnersatz.
Wir haben Versicherungen angeboten. Mhm. Wir haben Inseln verkauft. Wir haben diesen Sommer haben wir Wärmepumpen im Angebot gehabt. Also wir machen viele Dinge auch, die
auch taktisch jetzt richtig mit den Wärmepumpen, jetzt wo alle mittlerweile auch kapieren, das ist doch gar nicht so doof mit der Wärmepumpe.
Und jetzt sind sie günstig, wo der Absatz so angebrochen ist.
Schon ist Chibo am Start. So. Also wir könnten noch 100 Jahre weiterreden, das ist sehr spannend. Wir sind ja auch noch wahnsinnig viele weitere Vitrinen und ich habe jetzt auch schon wieder Bilder gesehen, die mich total triggern, allein auch schon wegen der Farben und wegen der Formen. Also denkt mal drüber nach, so einen Chibo-Retro-Shop aufzumachen. Vielleicht so als so ein Shop in Hamburg, Chibo-Retro, neben dem Nivea-Flagship-Store da am Gänsemarkt irgendwo, ist ja am Ende auch
wieder Chibo. Du holst jede deutsche Familie ab
damit. Also ich glaube, da gehen ganz Begeisterte, auch sehr viele jüngere Generationen rein, die sagen, wie geil ist das denn, diese orange Kuchenform. Die sieht einfach super geil aus. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das war unsere Reise durch die Jahrzehnte. 75 Jahre Bundesrepublik, 75 Jahre Chibo und fast schon 75 Jahre Hajo Schumacher. Es ist vor allem schön, dass du bei der 100. Folge jetzt wieder dabei bist. Du warst bei der allerersten Chibo-Podcast-Folge ja auch dabei. Ne?
Also wenn du jetzt
alle 100 Folgen wieder einen Besuch abstattest, dann kriegen wir das hin mit diesen 75 Jahren.
Locker.
Und wenn man Arndt, Hajos und mein Alter zusammenrechnet, dann ergibt das auch 75. Also Wahnsinn.
Durch welchen Faktor hast du jetzt geteilt?
3x25. Kommt hin.
Danke Arndt und Hajo für diese unterhaltsame deutsche Geschichtsstunde. War echt sehr interessant.
Danke Ralf.
Danke dir Ralf.
Ich bin Ralf Potzus, hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet und dass ihr wieder einschaltet. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Like da, abonniert ihn überall und er läuft dort überall, wo es Podcast gibt. So, und jetzt bade ich in diesem guten Zeugs.
5 Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de.